Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 18. Podcast. Wieder mit dabei sind für euch der Tobias Hürsel.
Auch die Anita Lewinsky.
Und heute zu Gast der Dirk und auf Animex Watashi-san.
Hallöchen. War gerade in der Ecke hier, dachte ich, schau mal rein.
Genau, und der ist nämlich heute in München, weil er nämlich zusätzlich dazu, dass er schon jahrelang ehrenamtlicher Helfer bei Animex e.V. ist, dieses Jahr nämlich neuerdings auch Kassenprüfer ist.
Das heißt, derjenige, der schaut, ob die Ani auch ihren Job richtig macht?
Genau. Also das sind, wer das nicht kennt, ganz normal ein Organ eines Vereins, dass es eine Kassenprüfung gibt. Der Vorstand wird ja auch jedes Mal entlastet und wir können ja viel erzählen sozusagen. Ja, wir führen alles super und toll und ordentlich. Aber dafür haben wir auch Kassenprüfer, dass die dann sagen, ja, das stimmt, das machen die auch so.
Ja, beziehungsweise ganz so darf man es immer nicht sagen, weil dann wirkt es ja so, als hätte man nichts gemacht. Also man muss ja dann pro forma doch immer ein, zwei Sachen finden, oder? Damit es auch so wirkt, als wäre man fleißig
gewesen. Man kann aber auch nur was finden, wenn was zu finden gibt.
Ja, okay, das hört sich ja schon mal gut an.
Ja, aber da sind die schon sehr gewissenhaft. Wir haben ja drei dieses Jahr.
Genau, und der Dirk, dann noch der Matze.
Der Markus. Genau, der Manga-Matz auf Animex und der hat das letztes Jahr schon gemacht und noch der Michael, der Kagetora.
Genau. Was macht ihr dann alles? Ist das hauptsächlich vor Ort Prüfung der ganzen Unterlagen, ob alles da ist oder gibt es da noch darüber hinaus irgendwas?
Letztendlich ist es in erster Linie darüber zu gucken, sind die Sachen richtig verbucht, sind alle Belege da, ist alles schlüssig, ist es chronologisch, fehlt was, sind auch Sachen, wo Abweichungen sind. Sind Sachen, die außergewöhnlich sind. Da ist ein neuer, was weiß ich, auf einmal ein Auto angeschafft worden oder so. Und wie ist das zu rechtfertigen?
Also ein sternchen-theoretisches Beispiel.
Ja, natürlich.
Also ob halt tatsächlich die Vereinsgelder, auch die Ausgaben einfach belegt sind.
Satzungsgemäß.
Weil wenn einfach mal 500 Euro für irgendwas ausgegeben worden wären und da nicht mal ein Beleg dahinter ist, ja, da können wir ja viel auf den Schmierzettel schreiben. Also von wegen hier, da, was ist ein gutes Beispiel? Für eine Con haben wir gekauft Con-Hefte. Ja? Da kann man ja jede Menge Geld für ausgeben, schreiben wir auf den Schmierzettel Rechnung verloren oder sowas. Das kann ja irgendjemand privat eingesteckt haben. Deswegen muss ja alles im Endeffekt belegt sein. Man hat ja diese Belegpflicht. Ja. Und dann prüfen die Kassenprüfer natürlich, ob alles da ist. Und halt auch, ob das auch, wie der Dirk gerade erklärt hat, auch sinngemäß ist. Also, dass wir nicht jeden Schmarrn gekauft
haben. Und oder satzungsgemäß.
Sondern eben genau satzungsgemäß auch unsere Gelder verwenden. Dafür ist das da.
Okay.
Und da war der Markus gestern schon da, weil der heute mit dem Zug schon früher heimgefahren ist. Und dementsprechend, ich glaube, da haben wir schon gut was durchgeguckt. Ne?
Das ist jetzt, ihr macht eine Prüfung oder macht ihr zwei Prüfungen pro Jahre?
Also besser sind immer zwei. Es gibt keinen festen gelegten. Eine ist auf jeden Fall Pflicht. Die sollte dann auch immer nach Möglichkeit zeitnah vor der Jahreshauptversammlung stattfinden.
Die ja jetzt erst in einem halben Jahr oder so ist.
Richtig, aber es ist nicht festgelegt, wie viele Prüfungen. Theoretisch kann man 52 Prüfungen jedes Wochenende eine machen.
Die ja. Ani freut sich.
Ja, man muss bedenken, ich bin dann auch jedes Mal anwesend und ich mache zwar, dann natürlich nehme ich mir auch ein paar Sachen mit, die ich erledigen möchte, ja, aber wenn dann natürlich Fragen aufkommen, was ja klar ist, weil es ist halt nicht jedes, oder gerade beim Dirk, ne, der Markus natürlich, der, wenn man es ein Jahr schon gemacht hat, dann weiß man, was hinter dem Begriff Miete in Hochspeyer, was das denn ist, ne? Dann weiß man, ja gut, das ist das Lager von der Hanami. Ja. Aber woher soll man es denn wissen, wenn man es das erste Mal anschaut, dass jetzt das Lager von der Veranstaltung Hanami in Hochspeyer ist? Ja? Oder wer da der Vermieter ist und solche Sachen. Ja, also ich komme dann leider nicht mehr zu viel, das stimmt schon. Jetzt habe ich noch ein Kassenbuch fertig gemacht, überarbeitet, aber ansonsten, ich wollte eigentlich noch was machen, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber mal gucken.
Gut, jetzt wollten wir uns natürlich nicht die ganze Zeit über Buchhaltung unterhalten. Das ist zwar auch ein total spannendes Thema.
Ja, das mache ich unter der Woche genug.
Richtig.
Es gab ja zwei Sachen, weswegen wir uns jetzt unterhalten wollten. Zum einen über den Waffencheck. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber dann auch, und das ist ja auch bei dir so eine Besonderheit, dass du ja auch zu den wirklichen Urgesteinen der Szene gehörst. Also jetzt nicht unbedingt auf Animex, da bist du ja erst so 11 Jahre dabei.
Naja, also in der Szene bin ich wirklich Es klingt ein bisschen übertrieben, aber ich bin seit 2 Jahrtausenden dabei.
Du hast 2 Jahrtausende in der Fanszene verbracht. Also
ja. Ich bin nicht 2000 Jahre, aber ich bin tatsächlich am Sammeln schon seit Mitte der 80er und in der Szene tätig seit Mitte der 90er, seit sie halt quasi groß aufgekommen ist. Das fing dann 98 beim Anime no Tomodachi an, wo wir dann die ersten Treffen und so veranstaltet hatten, damals noch im kleinen Rahmen. Nachher dann 99, wie die erste Animagic kam. Alte Leute wissen noch, von welchen Ausmaßen wir damals geredet haben.
Ja, das war aber auch schon 4-stellig, die erste Animagic.
Also ja, aber es war dann auch ein ganz anderer logistischer Aufwand.
Ja, aber also die erste Animagic, die war auf alle Fälle so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wird's groß.
Richtig. 1999 in Koblenz.
Genau.
Ja. Und es ist noch niemals die älteste Convention, die es wirklich gibt. Es ist eine Convention, die es heute immer noch gibt, die ist älter als die Animagic. Und zwar der Anime-Marathon, der ist nämlich genau ein halbes Jahr älter.
Also die Veranstaltung vom Anime no Tomodachi.
Richtig.
Sollte man auch noch mal kurz dazu erklären. Also es gibt ja, also in der damaligen Zeit gab es ja 2 Clubs. Zum einen den Anime no Tomodachi, der sich auf Anime und Manga allgemein fixiert hatte. Und halt noch den ersten Sailor Moon Online Fanclub. Das war quasi unser Hintergrund. Wir sind, wie der Name gesagt hat, mit Sailor Moon in die Szene reingekommen.
Ja, der ANT hat sich damals eigentlich auch über eine Mailingliste gegründet, nämlich die Anime Gear. Auch die gibt es heute noch. Teilweise auch recht interessante Themen.
Ich kriege alle paar Monate mal eine Mail rein, aber es ist, glaube ich, wenn da mal ein halbes Jahr nichts kommt in der Mailingliste, ja, ist es auch nichts Besonderes.
Damals waren halt noch ganz andere Medien. Da gab es auch noch die Newsgroup, die Dani, wenn die noch einer kennt. Also der ANT hat sich damals gegründet als Protestverein zu, was war das?
TM3
war's. Zu einem recht provokanten Bericht über Animes, wo dann gesagt wurde, das sind ja alles eh nur Pornos.
Tatsächlich.
Nicht nur Pornos, ja. Es ging, glaube ich, auch eher so. Also es ging, glaube ich, sogar wirklich eher in Richtung Pädopornos.
Ja, also war auf jeden Fall, der Bericht fing an mit, wisst ihr, was Anime sind? Das sind die japanischen Pornos. Zeichentrickpornos. Und daraufhin hat sich dann natürlich in der damaligen Internetszene, die damals noch halt über die Mailinglisten und Newsgroups meistens geführt worden sind, Sturm der Entrüstung gebildet und daraus ist dann in den Ende der 90er dann der Anime no Tomodachi entstanden, als ältester Verein, den wir in Deutschland noch haben.
Genau, das war Mitte 97, soweit ja. Ich noch weiß. Das war auch ziemlich zeitgleich mit dem ersten SMOF damals.
Also der SMOF, der Vorgänger vom Animex.
Genau.
Genau. Der sich ja auch online organisiert hat, aber damals war ja das ganze Internet noch nicht so oder nicht jedem Haushalt verfügbar. Und dementsprechend,
da es halt damals noch nicht die Foren und Webseite in dem Umfang gab, war halt das Internet wirklich überwiegend über Mails, über Newsgroups und halt überwiegend Informatiker-Treffen. Auch das Netz hat sich sehr gewandelt.
Gehörst du selbst zu den Informatikern auch dazu? Oder?
Nein, ich selber bin tatsächlich von Grund auf Kaufmann gewesen. Ich habe also eine Bankausbildung und bin dann auch Buchhalter geworden. Und letztendlich bin ich da auch nur halt per Zufall reingerutscht.
Was heißt Zufall? Also irgendwo, wie bist du auf Anime damals überhaupt gekommen?
Also wie gesagt, ich sammle ja schon seit den 80ern.
Was waren das für Serien? Bubblegum Crisis oder so?
Bubblegum Crisis, Kimba der Weiße Löwe, Galaxy Express, also Rock'n'Roll Kids, dann noch die ganz alten Klassiker.
Die auch tatsächlich publiziert wurden in Deutschland. Also nicht irgendwie übers Internet in die Szene geschwappt, sondern über die Publikationen damals, wie Akira.
Damals noch auf ZDF und so.
Ja.
Und ich habe also mit Kimba der Weiße Löwe schon als Kind angefangen und mit Heidi. Ich habe damals auch Tom und Jerry und andere Sachen geguckt und habe dann festgestellt, also einige Sachen, die halt mehr Story und so haben, haben mich mehr interessiert wie der reine Slapstick. Und dann habe ich auch irgendwann festgestellt, die Sachen mit Stories kommen aus einer ganz anderen Richtung. Und als ich dann Akira gesehen habe, war es damals dann schon etwas bewusster.
Ja, Akira war 85, glaube ich, oder 86 in Japan. ist aber erst deutlich später zu uns rübergeschwappt, soweit ich weiß.
Ich meine 88 oder 89. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber bei da wusste ich es dann halt schon gezielt, das ist Anime und das ist auch dann etwas, was mich deutlich mehr gereizt hat, wie Torte ins Gesicht, Amboss aus der Luft.
Okay, also das heißt, du hast dann selbst zu der Zeit, als ich jetzt neu angefangen hatte, also 97 oder so, hast du schon quasi zu den alteingesessenen Fans gehört und hast wahrscheinlich über uns Junge dann schon die Nase gerümpft und gedacht, jetzt wird's total vermainstreamed, oder? Also genauso wie wir dann später über die Pokémon-Leute dann gedacht haben.
Boah, ja. Ihr sagt nichts Falsches. Ich habe eine ganze Timeline gegen dich.
Ich meine, der richtige Mainstream fing mit Sailor Moon an. Aber ganz ehrlich, Sailor Moon war auch damals eine richtig schöne Serie. Ich bin froh, dass die jetzt wieder auf DVD rauskommt, endlich. Boxen sind schon vorbestellt.
Ja, ich habe heute gelesen, dass dieses Remake wieder verschoben worden ist. Also das hätte ja eigentlich in der Winterseason rauskommen sollen in Japan, diese Überarbeitung zum 20-jährigen Jubiläum von Sailor Moon. Aber es ist irgendwie verschoben. Aber es stand nicht auf was.
Okay.
Das heißt ja jetzt schon mal nichts
Gutes. Okay, ja, ist genauso wie X99 Band 20.
Fand ich sehr schade, weil ich mich da persönlich sehr drauf gefreut
habe. Oder der Evangelion Real Movie.
Ja. Oh Gott. Mythen und Legenden der Anime-Szene. So. Aber du bist ja jetzt nicht nur, dass du lange dabei bist, bist du ja vor allem auf Veranstaltungen schon langjähriger Helfer.
Ja, ich war quasi von Anfang an, ich glaube, das erste und zweite Jahr war ich noch normaler Besucher und danach war ich dann immer irgendwo mindestens Helfer, wenn nicht noch mehr.
Also beim Anime-Marathon damals noch, oder?
Beim Anime-Marathon war ich Helfer die ersten 3 Jahre und danach bin ich dann mit in die Organisation mit aufgestiegen. Dasselbe hat sich auch bei einigen anderen Veranstaltungen so ergeben.
Aber der Anime-Marathon war im Endeffekt deine erste Veranstaltung, wo du eingestiegen bist.
Ja.
Und ansonsten hilfst du ja natürlich noch fleißig auf der Konichi, aber ich glaube bei der Nippon-Con auch noch.
Bei der Nikon, bei der Koste, Dokumi, Japan-Tag. Ich habe auch fast 10 Jahre in der Orga für die Animagic mitgeholfen. Die habe ich vor 4 Jahren dann aber niedergelegt, weil es da einige interne Gründe gab, die mir sagten, nee, das musst du dir nicht weiter antun. Das gab also da einige Sachen, die nach außen nicht unbedingt so gut waren, wie sie hätten sein können.
Okay, ja, also wir sind jetzt mal taktvoll und haken da jetzt nicht genauer nach.
Ja, aber das ist halt immer die Sache, denke ich, ob man jetzt für eine kommerzielle Sache seine ehrenamtliche Arbeitskraft. Also für mich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwo helfe für lau in meiner Freizeit, ob das eine kommerzielle Geschichte ist oder ob das tatsächlich irgendwelche ideellen Sachen sind.
Das ist auf der einen Seite natürlich richtig. Die andere Sache ist natürlich, wie wird es dann letztendlich verkauft? Ein Bekannter von mir sagte mal, was ist eine schlechte Con? Eine schlechte Con ist eine Con, auf der alles schief geht, was schief gehen kann. Was ist eine gute Con? Eine gute Con ist eine Con, wo alles schief geht, was schief gehen kann und keiner kriegt's mit.
Ja. Das ist so auch das altbewährte Spruch, den kenne ich auch.
Weil schiefgehen tut immer was.
Na gut, aber das ist, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Also je nachdem, mit welcher Veranstaltung man auch groß gewachsen ist. Ne? Also ich glaube, die, wo man als erstes war, ist immer noch, glaube ich, was Besonderes.
Na und vor allem, es sind auch das, was man auf einer Convention erwartet und machen will, das ist auch von Person zu Person völlig anders. Also das merke ich auch immer wieder. Manche gehen wirklich auf eine Con und beurteilen die dann daran, was jetzt da im Videoprogramm gelaufen ist, was ja genau so ein Punkt ist, der mich jetzt zum Beispiel wieder überhaupt nicht interessiert.
Videos kann ich auch zu Hause gucken. Ich gehe auf eine Con, um die Leute zu treffen.
Ja, Leute treffen oder aber natürlich dann ein anderer Punkt, weswegen manche wieder gehen, ist dann wegen den interessanten Panels oder wegen den Showauftritten oder so. Also da
es gehen auch unglaublich viele Menschen auf Cons wegen den Händlerangeboten. Also das ist auch ein großer Punkt, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass da so viel Interesse da ist. Weil mein Interesse gerade eher so am Eventbereich ist, ja, deswegen habe ich das gar nicht so wahrgenommen.
Ja, es gibt auch viele, die gehen wegen den ganzen Kleinigkeiten, Nebensachen. Den nennt Bring and Buy, Sportprogramm Q oder hier Kyudo, was dann noch alles bei einigen Veranstaltungen angeboten wird. Also da gibt's viele Sachen, viele Gründe. Nicht jeder hat denselben Beweggrund wie der andere.
Ja, das auf jeden Fall. Auf der Konichi bist du ja jetzt schon seit Jahren am Waffencheckhelfer bzw. Bereichsleiter. Hast sozusagen den Bereich auch seit den Kinderschuhen mitbegleitet. Hilfst du dann auf den anderen Veranstaltungen vor allem auch so eher im Waffencheck-Bereich oder ist das immer unterschiedlich?
Das ist also unterschiedlich. Waffencheck mache ich zum Beispiel auf der Konichi, auf der Dokumi und auf dem Koste. Da habe ich auch mit aufgebaut, wie der ganze Bereich abgelaufen ist, wie die Regeln zustande gekommen sind. Auf der Nikon bin ich nach wie vor in dem Bereich, wo ich ursprünglich herkomme, die Bühnentechnik, speziell Lichttechnik. Und Japan-Tag in Düsseldorf, da habe ich halt den Bereich der Organisation des Programmpunktes der kleinen ADAC-Bühne, der Popkulturbühne.
Wo auch der Manga- und Anime-Bereich dann sozusagen.
Richtig.
Also wer noch nie dort war.
Ja.
Dann erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen, dass du da dich im Bereich vom Waffencheck einsetzt?
Tja, wie kommt die Jungfrau zum Kind? Das hat sich damals so ergeben. Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch in der Konichi in der Lichttechnik. Und es hat leider einen sehr unglücklichen Zwischenfall gegeben. Und zwar ist der Grund, dass der Waffencheck eingeführt wurde, unter anderem der 26. April 2002 gewesen, der einigen noch recht bekannte Amoklauf in Erfurt.
Dieser hatte allerdings nicht auf einer Anime-Convention.
Nein, das war damals in der Schule in Erfurt, wo ein Schüler halt sich ungerecht behandelt fühlte und wild rumgeschossen hat. 14 Lehrer und 3 Schüler sind damals erschossen worden. Dieser Amoklauf hatte mehrere Auswirkungen. Zum einen hat sich das Jugendschutzgesetz geändert in Bezug auf Shooter-Games, Videospiele allgemein, was eigentlich blödsinnig ist, meiner Meinung nach, weil wenn ich FIFA 14 spiele, werde ich auch kein Superfußballer. Aber halt, wie gesagt, das Jugendschutzgesetz hat sich in dem Videospielbereich geändert. Dann das Schulgesetz hat sich geändert in verschiedenen Punkten. Und was das Schwerwiegendste war, das deutsche Waffengesetz hat sich rapide verschärft. Diese Verschärfung des Waffengesetzes trat am 1. September 2003 in Kraft.
Das wäre sehr passend.
Ja, und die Konichi war genau eine Woche danach.
Also
sie war die erste Kon nach Inkrafttreten des Waffengesetzes.
Ihr hattet im Endeffekt dann den Druck durch diese Gesetzesänderungen. Also es ist niemand auf euch zugekommen.
Nein, es hat sich halt dadurch ergeben, dass man sagte, hier, das Waffengesetz hat sich geändert.
Aber hier, was hat sich denn da geändert? Weil, also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Cosplayer bei uns auf den Anime-Conventions mit richtigen Pistolen rumlaufen. Also.
Naja. Das ja, auch, okay.
Das wusste ich zumindest bis jetzt noch
doch,
nicht.
Doch, leider, es ist auch das schon vorgekommen.
Also gerade wenn Ausländer da sind, das hatten wir sogar auf der
Anime. Ja, ja. Trotzdem, das ist nicht, doch jetzt nicht der Grund.
Und, ja, und die Frage ist, ich denke mal, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, was ist eine richtige Waffe? Das ist nämlich etwas, was viele auch nicht tatsächlich als solches ansehen. Aber Hintergrund ist halt, wie gesagt, das Waffengesetz hat sich vor allem dahingehend geändert, dass verschiedene Sachen, zum Beispiel Messer, Schusswaffen und so, sehr stark Beschränkungen unterlegen sind.
Also wie war das denn davor? Da gab es wahrscheinlich nur so allgemeine Regelungen?
Da gab es eigentlich nur das Hausrecht.
Okay, also
das Waffengesetz hat sich da keiner drum gekümmert.
Nee, ich meine nicht auf der Con, sondern ich meine gesetzestechnisch.
Waffenrecht gab es natürlich immer schon. Es war also gab die Grundlage, was ist eine Waffe, wie ist sie zu benutzen und so. Es wurde halt dann nur verschärft, dass bestimmte Sachen halt nur noch ab 18 und nicht mehr in der Öffentlichkeit führen von den Waffen. Wie sind die zu handhaben, wie sind die zu markieren und. Da ich damals zu dem Zeitpunkt schon Schießsportleiter bei uns im Schützenverein war, hatte ich dann natürlich auch schon einige Schulungen im Waffengesetz, auch in der neuen Fassung. Damals hieß es, okay, wir machen jetzt ab 2003 Kontrollen, was ist da, was Und ich habe dann gesagt, Jungs, wurde damals noch von unseren Helfer-Securities gemacht. Wenn ihr Fragen habt, ich habe da ein bisschen Ahnung vom Waffengesetz, kommt auf mich zu, ich sitze oben in der Lichtregie. Was war? Die Con hat noch nicht ganz angefangen, kam der erste hoch, wir haben da mal eine Frage. Ich also runter, habe mir das angeguckt, gesagt, also nach meinem gesunden Menschenverstand würde ich sagen, so und so, so und so. Und bin dann wieder hoch in die Lichttechnik. Ich habe noch keine 5 Minuten gesessen, kam über Funk Anfrage. Und das ging dann nachher im wirklich 5- bis 10-Minuten Takt, was dazu geführt hatte, dass ich dann ab Freitagabend komplett unten gesessen habe.
Also im Endeffekt war es so geplant, dass die Security das einfach beim Einlassen ein bisschen mit.
Richtig, und damals hatten wir ja halt noch keine also berufliche Security, sondern das haben noch unsere normalen Helfer gemacht.
Ja, ja,
klar. Okay. Und die waren natürlich auch nicht ausgebildet.
Aber nach was wird denn da kontrolliert? Weil also es ist ja immer noch so, jetzt wenn ich sagen würde, gesunder Menschenverstand, würde ich immer noch sagen, okay, eine richtige Waffe ist, wenn ich da auf einer Pistole abdrücke und dann eine Kugel rauskommt und dann vielleicht irgendwen umbringt. Und wenn es irgendwie da, wenn da inhärent nichts rauskommen kann, dann würde ich das jetzt auch erst einmal nicht als besonders gefährliche Waffe ansehen.
Was eine Waffe ist, legt ganz einfach der Paragraph 1 des Waffengesetzes schon fest. Vor allem ist dann hier die Schussfähigkeit von Waffen ausschlaggebend. Was dann bei uns dazu kam, wie gesagt, 2003 haben wir dann halt noch ein bisschen so nach allgemeinen Gutachten.
Klima, Daumen, ja.
Und dann habe ich mich nach der Konnichi hingesetzt, gesagt, was ist normal? Dann hab das Waffengesetz, was würdest du wie handhaben? Und dann habe ich quasi einen groben Übersicht aufgestellt, bin dann zum Deutschen Schützenbund hingegangen, habe gesagt, pass auf, wir haben da eine Veranstaltung, da findet das und das statt. Ich habe da mal grob diese Regeln aufgestellt, dann haben die auch nochmal drüber geguckt, haben ein paar Änderungen noch reingegeben. Mit diesen Änderungen bin ich dann zum Deutschen Reit- und Fahrverband gegangen, die ja auch dann hier für zum Beispiel Peitschen und Gärten und andere Sachen sind. Die haben dann nochmal Ergänzungen gemacht und letztendlich habe ich dann auch noch den Deutschen Schaustellervereinigung mit ins Boot geholt, die ja als Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen auch damit zu tun haben. Und aufgrund dessen sind dann die ersten Waffenregeln 2004 für die Konnichi entstanden, die zum Teil nach dem Waffenrecht gehen und im größten Teil darauf beruhen, aus welchem Material und auf welcher Beschaffenheit sind die Waffen.
Also das Problem ist ja eigentlich, dass was wir sozusagen mit gesundem Menschenverstand einschätzen würden, ja, als Waffe, ist wohl alles so nach dem Motto, tut es jemandem was? Nö, dann ist okay. Ja, das wäre wohl so eher der gesunde Menschenverstand, aber es ist im Gesetz halt ziemlich, wir können ja mal die Gesetze, ich glaube nicht, dass sich jemand das Gesetz tatsächlich durchliest in diesem Podcast, ja, aber dass da halt schon sehr genau geregelt ist, oder wie du erzählst, ja, was eine Waffe
das Problem ist. Ist halt, dass Cosplay-Waffen nicht gleich Waffen sind. Wo will man da die Grenze setzen? Wenn man rein nach dem Gesetz geht, wären das tatsächlich nur Hieb- und Stichwaffen bzw. Schusswaffen. Aber halt Stäbe, Peitschen, Ketten und so, Sensen, die stehen ja eigentlich in dem Sinne dann gar nicht im Waffengesetz. Ja, da gut, muss man dann halt.
Waffe ist ja im Endeffekt, wenn da jemand mit so einem 2-Meter-Stab herkommt, ne, und das, was weiß ich, Durchmesser von 5 cm hat oder so, dann ist es ja im Endeffekt eine Hiebwaffe. Das ist halt das Problem.
Ein Stuhl ist auch eine Hiebwaffe.
Eben.
Also, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich mich dann halt mit diesen drei Verbänden zusammengesetzt habe, haben wir dann die erste Fassung der Waffenregeln 2004 eingeführt. Die haben wir dann in den nächsten 2 Jahren bis 2006 nochmal ein bisschen angepasst, aufgrund dessen, dass
die Leute kreativ waren.
Richtig, dass es halt notwendig war. 2004 kamen sie dann
nämlich. Man ist ja nicht blöd, man möchte ja dann schon als Cosplayer auch mit seinem vollen Montur rumlaufen können und sich fotografieren lassen. Ja? Und wenn es dann Regeln geht, dann mache ich das halt so, dass das nicht unter die Regeln
fällt. Ja, im Waffengesetz steht zum Beispiel drin, keine Klingenlänge über 6 cm. Alles darunter fällt unter Taschenmesserparagraf. Und dann kamen 2005 auf einmal Cosplayer an, die hatten Nietenhalsbänder von 6 bis 7 Zentimeter langen Nieten. Vorne auch noch spitz. Das waren Sachen, die hatten wir natürlich gar nicht auf dem Kicker. Deswegen mussten wir dann halt auch Cosplay-Accessoires dann dazu nehmen und haben das dann, wie gesagt, bis 2006 noch ein bisschen angepasst. Und die Regeln, die wir dann 2006 stehen hatten, sind eigentlich bis heute größtenteils geblieben.
Gab es dann da nicht in der Zwischenzeit noch irgendwelche Gesetzesänderungen? Ja, weiß bloß, dass irgendwann vor ein paar Jahren mal relativ viel Trubel um irgend sowas, ein Wort, glaube ich, anscheinend
war. Ja, ja, nach dem Amoklauf im Winnenden gab es dann nochmal eine kleinere Änderung. Ja.
Aber auch wieder so nach Motto, wir verbieten einfach mal irgendwas, nicht deswegen, weil es irgendwas mit dem Anlass zu tun hat, sondern einfach bloß, um irgendwie da was zu verbieten, oder?
Der Paragraph Anscheinwaffen, den du ansprichst, 42a, der ist auf einer auch traurigen Begebenheit zurückzuführen. Da haben in irgendeinem Wald, ich weiß jetzt nicht mehr wo, 3 oder 4 Freunde zusammen Gotcha gespielt. Und dann kam irgendwann mal eine zivile Polizeistreife vorbei, hat die gesehen, da haben irgendwelche Schusswaffen rum, haben gesagt, halt, Polizei, stehen bleiben. Die haben sich rumgedreht und die Polizisten haben auf der Distanz nicht erkannt, dass es Gotcha-Waffen sind und halt einen Fangschuss abgegeben.
Okay. Ja, okay, den Hintergrund kannte ich jetzt nicht. Ich hatte es auch bloß so mit Twinnen irgendwie im Zusammenhang gesehen. Und
daraufhin ist dann halt aus dem Paragraph 42, Führen von Waffen in der Öffentlichkeit, dann noch zusätzlich der 42a, Anscheinwaffen entstanden. Jede Waffe, die aussieht, als könnte sie echt sein, ist als echt zu bewerten.
Also, dass man im Endeffekt auch keine zu echt aussehenden Replikas mit sich führen darf. Also wenn man jetzt irgendwie ein Stormtrooper cosplayt oder so und dann so eine Plastikmaschinengewehr dabei hat, das ist halt dann eigentlich schon verboten.
Das sollte halt nicht zu echt aussehen. Wenn man sieht, das Ding ist 5 cm dick und viereckig aus Pappmaché und so, dass man das von Weitem schon erkennt, dann ist das in Ordnung. Grün,
genau, dann ist das okay.
Ja, das ist das Problem. Die Markierung rot, gelb, grün und so kann ich auch auf eine echte Waffe machen. Die gelten nicht offiziell als Farbmarkierung.
Ja, ich habe mir das jetzt wie so eine Super-Bazooka-Wasserpistole vorgestellt. Das finde ich lustig. Aber ja.
Aber gilt das generell? Also ich meine, eine Schusswaffe darf ich ja eigentlich gar nicht haben, ganz egal unter welchen Umständen, es sei denn, ich habe einen Waffenschein.
Nein, auch das ist nicht richtig. Es gibt Waffen.
Oder die nicht, oder die scharf wäre. Ich meine, du kannst die unbrauchbar machen, dann darf ich sie ja auch haben.
Das ist nicht richtig. Es gibt Waffen, die kann ich ganz normal frei kaufen. Auch Schusswaffen.
Ja, eher Pistolen oder was?
Soft-Air-Pistolen, ein schönes Beispiel. Sind frei erhältlich ab 18. Ich darf sie besitzen. Ich darf sie auch auf Schießanlagen benutzen. Ich darf aber nicht damit rumlaufen. Damit wenn ich mit einer Software irgendwo in der Öffentlichkeit rumlaufe, mache ich mich strafbar nach § 42.
Weil, genau, aber das ist bei den Anscheinswaffen dann genauso, oder?
Ja, das Problem bei der Software, sie ist keine Anscheinswaffe, sie ist eine echte Waffe nach § 1.
Aber es geht im Endeffekt darum, es ist einfach nur verboten, damit in der Öffentlichkeit rumzulaufen.
Richtig.
Wenn ich daheim das mir an die Wand bappt, dann sagt sozusagen.
Dann sagt doch keiner. Okay. Ich darf sie auch ganz normal transportieren. Ich muss sie dann halt nur in einem verschlossenen Behältnis haben. Zum Beispiel einen Waffenkoffer.
Okay, jetzt aber trotzdem nochmal zur Unterscheidung, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, weil es gibt ja trotzdem noch dann wohl bei echten Waffen die Unterscheidung zwischen denen, die ich dann ab 18 kaufen darf einfach oder solchen, die ich halt dann, wo ich einen Waffenschein dafür dann brauche. Das war jetzt nochmal die Unterscheidung, auf die ich dann
also
noch
hinaus wollte. Also die Software ist eine ganz normale freie Waffe, die ab 18 erhaltbar ist, genau wie Gas- oder Schreckschusspistolen. Dann gibt es halt...
Okay, und das heißt, die darf ich dann aber trotzdem auch nicht in der Öffentlichkeit mitnehmen.
Es sei denn, sie sind verschlossen in einem Behältnis.
Okay, und genauso ist es dann auch bei den Anscheinswaffen zu handhaben. Also das heißt, ich darf die aber zu Hause schon auch rumtragen.
Ja, bei den Anscheinswaffen ist es halt das Problem, sie sind wie eine echte Waffe zu handhaben. Wenn man den Paragraphen der Anscheinwaffe ganz eng ausnehmen würde, hätte man im Karneval zum Beispiel sehr große Probleme, weil jede Spielzeugpistole mittlerweile sehr echt aussehen kann. Aber die Sache ist auch, bestimmte Sachen sind halt gefährlicher als andere. Spielzeugpistolen ziehen wir am Waffencheck ein und sagen dann, lager sie an. Echte Waffen sagen wir direkt, oh, bitte raus, ab ins Auto, weg damit.
Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über Schusswaffen geredet, aber wie schaut es denn mit den Katanas und so aus? Weil eigentlich sind die ja häufig fast noch imposanter.
Bei den Katanas ist es halt so, dass man sagen, alles mit einer richtigen Klinge aus Metall ist verboten, untersagt und bitte zu Hause zu lassen. Wir haben mittlerweile viele, die haben bei den Katanas die Klingen ausgebaut und haben die durch eine Holzklinge ersetzt, was dann nur noch beanstandet ist, aber man kann wenigstens mitnehmen.
Und was ist, wenn ich jetzt meine Klinge sozusagen stumpf feile?
Hat nichts damit zu tun. Auch Dekoschwerter sind Repliken und haben.
Okay, also das fällt nicht unter Stichwaffe, sondern tatsächlich auch
das fällt dann unter Replik.
Den Anschein von einer Waffe.
Richtig. Nein, nicht Anschein, das fällt unter Replik.
Ja, Replika ist ja sozusagen, sieht so aus wie eine echte Waffe. Ist doch den Anschein erwecken
eine Waffe. Eine Replik ist nicht unbedingt ein Anschein, sondern wirklich ist auch Dekoschwerter sind Repliken.
Ja, aber eine Nachbildung vom Original im Endeffekt.
Ja,
grob gesagt. So habe ich das immer verstanden. Entweder, na, egal.
Anscheinwaffen sagt halt wirklich eine Waffe, die noch nicht mal echt sein muss, aber aussieht wie echt.
Genau, genau.
Während zum Beispiel Repliken auch echte Waffen sein können, die halt nur dementsprechend umgebaut sind oder zugegossen.
Unbrauchbar gemacht ja. worden sind. Ach so. Aber ihr prüft also alles. Also
wir prüfen mittlerweile alles, ja.
Jemand mit einem waffenähnlichen Teil herkommt, sondern auch, ob halt irgendwas gefährlich ist oder gegen die allgemeinen Regeln. Weil es gibt ja teilweise sehr umfangreiche Cosplays. Das sind ja nicht nur irgendwelche Stäbe oder Waffen oder sowas, die halt mitgeführt werden. Oder es ist ja teilweise am Kostüm schon in Höhe und in Breite gebaut. Ja.
Ja.
Das ist also sehr schwierig einzuschätzen, nehme ich mal stark an.
Also schöne Beispiele sind zum Beispiel Wolfwood, der immer mit sehr ausladenden Cosplay-Accessoires kommt. Ich kann mich entsinnen, der hatte 2005 oder 2006 One-Piece-Charakter, der hat einen kompletten Sarg hinten drauf und der war komplett aus Pappmaché und Styrodur, aber war halt sehr voluminös. Ansonsten, wer auch ein gutes Beispiel ist, ist Naisho mit seinen Flügeln immer, die teilweise bis zu 2 Meter Spannweite haben.
Okay, das ist natürlich, wenn man ja dann das Gesetz vor sich hat, das darf, weiß ich nicht,
was nach Gesetz darf er überall rein. Weil ein Flügel ist definitiv keine Waffe.
Aber es gibt jetzt nicht sowas wie, ich darf ja wahrscheinlich nicht mit einer Holzlatte von 2 Meter rumlaufen, oder? Das ist doch an sich dann auch schon
laut Gesetz bei der Holz, eine Waffe, oder? Bei der Holzlatte
kann ich doch ist... jemanden voll eins über die Birne ziehen.
Ja, bei der Holzlatte ist es ganz einfach schon das Material.
Ach so, also das wird durch dieses Material
geregelt. Ja.
Also gibt das natürlich, fände ich auch ein bisschen seltsam, wenn es jetzt verboten wäre, dass du eine 2 Meter Holzlatte mit dir führen darfst. Also...
Stimmt, das wäre ein bisschen blöd, dann kannst du es ja nicht nach Hause bringen. Ja. Ne?
Also
ich hätte jetzt halt mal so gedacht.
Unsere, die Konichi-Regeln, die wir haben, sind mittlerweile ja auch auf vielen anderen Conventions übernommen worden. Einige haben gefragt, andere nicht, die haben es einfach übernommen.
Also ihr habt die sozusagen auch nicht nur nach dem Gesetz modifiziert, sondern auch einfach, damit nichts passiert.
Richtig.
Also wenn ihr das halt gemessen habt, dass es unklug ist, wenn jemand in der Veranstaltung die... wie viel 1000 Besucher hat, durch die Gänge läuft, gedrängt und dann mit seinen Cosplay-Zeugs jemand anderen verletzen kann.
Es gibt ja auch Veranstaltungen, die haben zum Beispiel unsere Waffenregeln genommen und die nach Hausregeln nochmal angepasst, zum Beispiel die Leipziger Buchmesse. Die Waffenregeln stammen in der Urfassung auch aus meiner Feder und die Leipziger Buchmesse hat dann halt noch ihre Größenbeschränkungen nochmal zusätzlich reingebracht. Das dann halt nichts über 1,50, weil ist halt alles sehr eng auf der LBM. Und die haben dann halt nach ihren Hausregeln noch ein bisschen angepasst.
Also früher war ja durchaus auch das Problem, oder? Dass eben auf Japan-Tagen oder auf Buchmessen sowas wie gar keine Kontrollen waren, oder? Ist das jetzt inzwischen Zeit?
Auf Buchmessen sind eigentlich seit 2006 auch Kontrollen. Auf dem Japan-Tag ist keine Kontrolle, weil es ist halt eine komplett öffentliche Veranstaltung. Da kontrolliert das Ordnungsamt. Mhm. Und wenn das Ordnungsamt sagt, dann hast du sowieso schlechte Karten.
Okay, jetzt zum Thema Kontrolle. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Was dürft ihr denn da alles kontrollieren? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt hier mit meinem Rucksack komme oder einer Handtasche oder was auch immer, also theoretisch könnte ich da ja was weiß ich drin versteckt haben. Aber ich glaube, wenn jetzt da irgendwie so ein Ordnungsfuzzi kommt und mich da kontrollieren will, so zeigen sie, was sie da drin haben, da würde ich mich auch erstmal fragen, hey, darf der das überhaupt?
Nein, darf er nicht. Mhm. Weil da gibt es eine ganz einfache Aussage. Taschenkontrolle darf nur die Polizei machen.
Okay.
Wir können natürlich sagen, wir berufen uns aufs Hausrecht. Wir können fragen, darf ich mal reingucken? Wenn er sagt, ja, ist es in Ordnung, dann hat er es ja selber erlaubt. Wenn er sagt, nein, dann können wir sagen, ja, okay, wir nutzen unser Hausrecht, du kommst hier nicht rein. Also von daher sind also die Leute auch schon hilfsbereit, aber eine Taschenkontrolle machen wir nicht. Das wäre dann auch ein bisschen sehr viel des Guten.
Ja, also ich würde mich auch sehr gestört fühlen. Wir verlassen uns ein bisschen auf die Ehrlichkeit der Cosplayer. Ja, gut, aber ich meine, es ist ja auch noch nicht wirklich. Gut, du hattest jetzt gesagt, dass es wohl mal Vorfälle gab, aber ich würde ja trotzdem behaupten, dass die übergroße Mehrzahl der Cosplayer eigentlich keine wirkliche Waffe mit sich trägt, in der Absicht, irgendwem zu schaden.
Ja, natürlich nicht mit der Absicht, jemanden zu schaden, aber passiert es halt mal schnell was, würde ich behaupten. Du trägst ja auch ein scharfes Katana nicht mit dir rum, weil du jemanden den Finger absäbeln willst, sondern weil es cool aussieht. Mhm. Und wenn du dann in deinem jugendlichen Leichtsinn, ne, damit rumschwingst auf einem vollen Gelände, ne, dann ist es halt mal passiert.
Ja gut, das Katana hast du jetzt aber auch nicht im Rucksack versteckt. Ich glaube, das würde dann der Waffencheck merken.
Ach so, nee, ich meinte jetzt auch nicht Rucksack, sondern...
Das ist ja zum Beispiel auch eine Geschichte, die 2007 damals passiert ist, dass einer tatsächlich mit dem Katana ankam. Schön, die Waffe war mindestens 15- oder 20-fach gefaltet. Das heißt... Man hat von oben ein Stück Papier drauf fallen lassen und man hatte zwei Papiere unten. Und wir haben direkt gesagt, Junge, damit kommst du hier definitiv nicht rein. Er fing natürlich an zu krakeeln und sagte, ich bin Kendoka, ich kann damit umgehen, ich bin darin geübt. Ja. Wieso ist uns egal, hier nicht. Wir verweisen auf unsere Waffenregeln. Danke, aber nein, danke. Er so, nach einer halben Stunde Diskussion ist er dann rausgegangen. Draußen sagte dann irgendein Fotograf, oh, ein schöner Kenshin-Cosplayer. Er so, ja, Moment, ich stelle mich in Pose, zieht sein Schwert und sein Daumen war weg.
Alex.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da kann er noch froh sein, dass er sozusagen sich geschädigt hat und keinen anderen, weil sonst hätte er wahrscheinlich wesentlich mehr Ärger bekommen am Ende. Weil ich glaube, das wurde halt einfach dann vernäht und es war gut, ja, und der hat ja halt sozusagen sich selber verletzt, aber wenn er jemand anders verletzt hätte, dann hätte er...
Und das Schöne daran war, die Wunde hat noch niemals geblutet, so schön scharf war das Schwert, der hat nämlich die Wunde direkt wieder versiegelt. Und wie gesagt, nur durchs Rausziehen.
Ich sag ja, es ist halt schnell mal was passiert, ne? Gab es da noch irgendwie andere skurrile Beispiele? Wir reden immer so theoretisch, wie kann man sich das so vorstellen, mit was so die Leute so
angehen? Ja. Schöne Beispiele sind natürlich, wie gesagt, die vorhin schon angesprochenen Soft-Air-Pistolen.
Gab es da auch schon Verletzte oder nur jammernde Menschen mit blauen Flecken?
Viele jammernde Menschen, weil die Leute wissen gar nicht, dass die eigentlich unter dem Paragraphen 1 fallen. Die sagen sich, ja, der ist dann ein 42a Anscheinwaffen, ist ja nicht so schlimm, aber nein, Soft-Air fallen ja unter dem Paragraphen 1 und sind damit auch dementsprechend zu transportieren. Und dann meinte einer mal hier, so und so, so und so, ha, die ist doch aber 18 zu kaufen, kann ich doch überall mit rumlaufen? Ich so, nein, kannst du nicht, weil es gibt Regeln, es gibt Gesetze, da müssen wir uns dran halten und du machst dich strafbar damit. Fing auch lange an zu diskutieren. Ich so, hab ihm dann einen Kompromiss vorgeschlagen, ich sagte, pass auf, setz dich hier vorne in die Bahn, zwei Haltestellen darunter, dann wechselst du rüber in den Bus, dann kannst du Richtung Aue-Stadion fahren. Da spielt gleich Hessen Kassel gegen Eintracht Braunschweig. Wenn du da mit deiner Software reinkommst, darfst du bei mir auch rein. Ich habe den übrigens nicht mehr wieder gesehen.
Wahrscheinlich hat er es probiert.
Ich will es für ihn nicht hoffen, aber das sind halt Leute, wobei ich sagen muss, die meisten Cosplayer sind ja dann auch einsichtig. Die ersten 2-3 Jahre war es noch ein bisschen viel Diskussion, aber mittlerweile sind die Cosplayer ja auch reifer geworden und wissen, bestimmte Sachen sind halt nur für Fotoshootings. Und ansonsten, es gibt auch viele Cosplayer, die sagen, hier, das ist nach dem und den Maßregeln gebaut, ich kann damit rein. Ich möchte aber trotzdem, weil es halt so groß ist oder so schwer oder so, das nicht unbedingt immer mit mir rumschleppen. Die geben es dann schon freiwillig ab.
Also ihr bekommt, trifft eher auf Verständnis, als dass ihr euch jetzt mit beschimpfen lassen müsst. Ja, warum darf ich da nicht
also
rein?
Und das 90% ist zu, sagt sich generell. Von den anderen 10% sind einige, wollen dann noch diskutieren oder nicht. Andere sehen halt die Begründung nicht unbedingt als richtig an. Das sind dann überwiegend halt die Leute mit der Software, die sagen, ah, ich habe die Waffe doch unbrauchbar gemacht, da ist doch gar kein Abzug mehr drin, die Munition ist gar nicht, ich habe keine Munition mit. Das ist aber dann das Problem, dass die Waffe nach wie vor eine echte Waffe ist und damit unterm Einser fällt und nach unseren Hausregeln halt gänzlich verboten.
Gibt's okay. Da auch... Also wie hat sich das denn entwickelt? Sind die Waffen immer noch, sind diese Cosplay-Sachen immer noch so wie vor 10 Jahren? Oder haben sich auch die Cosplayer geändert, dass sie anderen Sachen anders machen?
Wie gesagt, also mittlerweile haben die meisten Cosplayer auch gelernt. Also es ist jetzt so, dass tatsächlich viel aus Bauschaum, Styrodur, Fimo oder ähnlichen Materialien gemacht worden sind, die auch wirklich flexibel, weich, nachgiebig.
Also die Cosplayer sind im Endeffekt auch darauf eingegangen, dass indem sie halt auch weniger gefährliche Materialien verwenden, also nicht Holz, sondern...
Das hat
halt
sich auch ein bisschen damit begründet, dass die Materialien auch teilweise leichter zu verarbeiten sind, weil früher hat man solche wie Wobbler, hast du ja erst seit 3-4 Jahren, richtig. Vorher hattest du das nicht, da musstest du das halt mit Plastik oder mit Holz machen. Mittlerweile hast du Materialien, die auch zu humanen Preisen beschaffbar sind. Und das kann man dann halt ganz anders verarbeiten.
Aber angenommen, ich habe jetzt ein Katana oder irgendwie halt ich habe eine echte Waffe, die ich aber halt tragen darf und ich möchte damit jetzt ein Shooting irgendwo machen. Und das halt nicht bei mir zu Hause, sondern, was weiß ich, irgendwo halt im Wald oder keine Ahnung wo. Wie mache ich das dann?
Das ist ganz einfach auch im Waffengesetz geregelt. Das ist der Paragraph 42, den ich vorhin auch schon mal angesprochen habe. Führen von Waffen in der Öffentlichkeit. Ich darf diese Waffen natürlich besitzen. Ich darf sie auch benutzen. Auch für Vorführungen, Shootings auf der Bühne oder so. Ich muss dann halt nur die Waffen separat gelagert transportieren in einem verschlossenen Behältnis, idealerweise ein Waffenkoffer, kann aber auch eine Reisetasche mit Vorhängeschloss sein. Sie muss halt vor Zugriff von anderen geschützt sein und darf nicht als Waffe sichtbar sein.
Okay, aber wie stelle ich dann sicher, dass das, was ich da, wenn ich das jetzt, das Shooting mache, dass das dann auch als Shooting gilt? Muss ich dann da irgendwie Absperrband drumherum machen um die Szene oder
Nein,
was?
Nein, also wenn klar erkennbar ist, dass da ein Fotoshooting ist oder ein Auftritt und so, dann gilt halt ganz normal die Regelung, für Aufführungen ist es erlaubt. Okay. Das ist ja zum Beispiel auch hier bei Schützenfesten, wenn die mit ihren Paradesäbeln, dann gilt dieser Umzug auch schon als Vorführung.
Ja, aber der Umzug ist im Zweifelsfall beim KVR angemeldet.
Ja, auch nicht immer, aber wie gesagt, es gibt ja auch öffentliche Vorführungen, zum Beispiel auf Mittelaltermärkten, die sind zwar auch angemeldet, aber da ist der Mittelaltermarkt als solches angemeldet, nicht die Vorführung.
Okay.
Und bei uns ist es dann halt so, dass wir halt zum Beispiel in der Fotoecke oder halt draußen, wenn da mehrere Fotografen sind und die sich einen festen Platz aufgebaut haben, dann kann man das durchaus als Shooting und Aufführung zählen. Da ist dann schon eine gewisse Auslegungssache gegeben.
Okay. Ja, jetzt zum Thema Auslegungssache. Du hattest ja auch vorhin schon gesagt, dass wenn man alles ganz genau nehmen würde, dann könnte man jeden Kinderfasching irgendwie verbieten. Wie sind denn da so die Erfahrungen mit denen? Das kontrollieren ja dann Polizeibeamte, denke ich mal, oder?
bei uns die Kontrollen machen wir Helfer ganz normal.
Ja, klar, aber im Zweifelsfall, also wenn ihr jetzt gar nichts machen würdet, dann würde ja erst einmal nichts passieren, aber trotzdem gäbe es ja dann irgendwann eine Situation, wo irgendjemand merken würde, okay, da wird Scheiße gebaut und der würde uns dann Terror machen. Wer wäre das dann? Wäre das dann irgendwie eine Polizeistreife, die zufällig vorbeifährt?
Nee, das würde dann das Ordnungsamt machen. Weil das ist ja auch so, dass jede Veranstaltung von dem Ordnungsamt in Zivil kontrolliert wird. Also es gibt immer zivile Streife vom Ordnungsamt. Teilweise kaufen die sich auch ganz normal Eintrittskarten, dass es nicht auffällt.
Okay.
Und die gehen dann rein und kontrollieren. Die kontrollieren ja nicht nur auf Waffen, die kontrollieren ja zum Beispiel auch unsere Händler hier auf Raubkopien, Plagiate. Ach,
das machen die auch.
Machen die auch.
Ah, okay.
Und das wenn die dann was finden, dann
ich rufen
die
gleich den Zoll an. Okay, beziehungsweise normalerweise halt, ob ein Problem ist ja immer überhaupt, dass man die Händler am Sonntag überhaupt verkaufen lassen darf. Das ja, werden
das
die ist
dann aber, das auch das kontrolliert das davor an im
Endeffekt. Ja.
Und auch da kontrolliert das Ordnungsamt.
Das musst du auch anmelden, weil sonst, also das ist angemeldet. Da ist auch keine Debatte.
Dafür zahlt man auch ganz ordentlich Geld. Das ist also alles eine Frage, wie es im Vorfeld geregelt ist.
Okay, aber ihr könnt jetzt dann auch nicht so direkt sagen, wie die so drauf sind, weil die eh inkognito da sind.
Oder? Erstens das und zweitens kommt das auch immer auf die Person an, die gerade da ist. Mhm. Jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder hat mal einen guten Tag.
Gab es denn schon mal irgendwie ein Eingreifen von der Polizei oder Ordnungsamt, dass die gesagt haben, nee, das ist aber so nicht okay, oder jemanden aufgegriffen haben vom Gebäude?
Vom Ordnungsamt selber nicht. Ich hatte das mal auf der Dokumie, dass wir das Ordnungsamt angerufen haben, weil es kam auch einer mit dem Katana an. Ich habe das dann halt in der Waffencheck kontrolliert, gesehen, Metallklinge, ist so reingesteckt. Jung, geh bitte wieder, du verstößt hier gegen Paragraph 42. Und dann fing er an rumzuzetern, rumzudiskutieren, bla bla bla. Ja, und wollte sein Geld zurück und, fing an laut zu werden. Und an der Kasse hat dann einer gefragt, ja warum? So, ja, weil ich mit dem Schwert nicht reinkomme. Der guckt das Ding an und sah, es ist hauchscharf geschlitten und sagte, ja, tut mir leid, damit können wir dich jetzt noch niemals mehr gehen lassen. Mhm. Weil wir machen uns eigentlich strafbar, wenn wir Leute mit scharfen Waffen wieder nach Hause schicken.
Okay. Aber ihr könnt sie ja auch nicht physisch festhalten.
Doch, können wir. Weil, wie gesagt, er verstößt gegen ein Gesetz. Und damit greift er jedermann Paragraphen. Ich kann jeden festhalten, der beim Begehen einer Straftat erwischt wird.
Fällt es tatsächlich unter Straftat, das zu machen? Oder ist das eine Ordnungswidrigkeit? Oder?
Das ist... eigentlich wäre es eine Ordnungswidrigkeit, aber halt das entscheidet dann letztendlich der Richter.
Okay.
Okay, aber die Zusammenarbeit sozusagen klappt dann gut? Also ihr habt
bis durchaus jetzt,
Interaktion mit Polizei oder mit
Ordnungsamt? Wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen mit den Behörden.
Okay, das ist ja jetzt nach 11, 12 Jahren auch eigentlich eine recht gute Nachricht.
Ja. Und wie ist da so das Verständnis? Also es gibt ja natürlich auf der einen Seite das Ordnungsamt, aber es gibt ja auch die Veranstaltungshallen, ja, also eine Stadthalle Kassel oder Veranstaltungsforum, Foren.
Ja, oder auch die ganz normalen Besucher, die ganz normalen Leute auf der Straße, denke ich mir auch.
Ja, sehen die das halt überhaupt sozusagen, dass da ein Problem ist? Oder?
In der Regel sehen die das gar nicht, weil die das meistens auch gar nicht interessiert. Die sagen, ihr habt die Veranstaltung. Ihr haftet mit eurer Veranstalterversicherung, wenn irgendwas passiert, und schieben dann ganz einfach den schwarzen Peter weiter.
Ah, okay. Also im Endeffekt, ja klar, eine Eigenverantwortung. Ja. Schon logisch.
Deswegen hat zum Beispiel die LBM auch gesagt, alles über 1,50 ist nicht mehr.
Ja, natürlich. Das hat ja schon allein was wegen Gedränge zu tun.
Richtig.
Ja.
Gut, ja, das denke ich, also wir hatten uns ja schon überlegt, ob wir noch so eine kleine Vorlesung aus diesem Waffenrechtsgesetz machen. Ich glaube, das sparen wir uns, aber trotzdem ist das ist jetzt ein relativ dickes Buch, das ich da vor dir liegen sehe. Das dürfte so knappe 200 Seiten haben. Ist das echt tatsächlich 200 Seiten Gesetzestext oder was?
Ja, allerdings ist in dem hier das komplette Waffenrecht drin und das umfasst das Waffengesetz, die Waffengesetzverordnung, Das Waffenregister, Sprengstoffgesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz. Es ist also okay, nicht
okay,
nur
okay,
das also reine nicht. Waffengesetz, da sind also auch noch ein paar andere Sachen drin.
Okay.
Es ist also schon recht umfangreich. Man muss auch nicht unbedingt
alles Strafgesetz, wissen. Im Strafgesetzbuch ist doch auch irgendwo noch explizit verboten, dass man eine nukleare Explosion verursachen darf.
Ja, ich meine, ich finde am schönsten das Sprengstoffgesetz, weil da steht genau drin, in welchen Verhältnissen man bestimmte Stoffe nicht zusammenmischen darf.
Okay. Das klingt jetzt aber sehr
deutsche Gesetzesgebung, ne?
Umgehbar, ja. Sagen wir mal so.
Ja, natürlich.
Da kann am Ende keiner sagen, niemand hat es mir gesagt, ne?
Na gut, aber das klingt ähnlich wie jetzt bei der Drogenpolitik. Das ist ja auch so, dass immer nach Substanz verboten wird und irgendwie schneller neu erfunden wird, als verboten werden kann.
Auch da gilt natürlich Auslegungssache. Wie ist der Richter dann letztendlich drauf?
Technische Anforderungen an umgebaute und unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus Schusswaffen hergestellte Gegenstände.
Ist das dieser Paragraph 42 oder was?
Nein.
Echt, war das jetzt so rein Zufall, dass du da
ja,
was aufgeblättert hast?
Irgendwas,
weil es klingt ja dann doch relativ passend irgendwie.
Ich habe irgendwas, also das finde ich schon interessant, aus Schusswaffen hergestellte Gegenstände. Da gibt es eine Regelung für Sachen, die ich aus Schusswaffen baue.
Das ist eine Kaffeemaschine, die ich in Pistolen zerlegen kann, oder wie?
Nein, das ist umgekehrt. Eine Pistole, die
das ist eine Pistole, die ich zur Kaffeemaschine gemacht habe.
Ja, genau. Und die Kaffeemaschine, die ich dann wiederum in Pistolen zurückzerlegen kann.
Weil ein Rückbau einer Waffe ist in der Regel auch recht schnell gemacht.
Ach so. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Weil, wie gesagt, wir machen ja keine Taschenkontrollen. Wir wissen ja nicht, ob er den Schlagbolzen und die Munition noch irgendwo in der Handtasche hat. Also wie gesagt, für uns wichtig sind die Paragraphen 1, was ist eine Waffe? Der Paragraph 42, wie ist eine Waffe in der Öffentlichkeit zu führen? Der Paragraph 42a, Anscheinwaffen, das sind die drei, die am meisten greifen. Ansonsten gilt dann natürlich die Ausnahmeregelung hier, Vorführung, Bühnenshow, sonstiges.
Okay. Gut, dann bist du ja nicht bloß beim Waffencheck, sondern auch bei uns im Forum aktiv. Was sind denn also die wirksamen Waffen gegen Trolle?
Die wirksamen Waffen gegen Trolle sind einfach nur rausschmeißen.
Rausschmeißen, sehr gut.
Ich habe heute Morgen zum Beispiel, bevor ich hier hingekommen bin, auch schon wieder einen altbekannten Troll, der sich mit schöner Regelmäßigkeit bei uns immer wieder neu anmeldet.
Es ist nicht eindeutig, es gibt genau zwei, aber wer sollte da jetzt auch
keinen Namen? Nein, es gibt sogar vier, die das können. Aber das...
Ich glaube, ich weiß, es ging es um die in dem Konichi-Thread, oder?
Ja, genau.
Okay, dann weiß ich, wen du meinst.
Du hast ihn wahrscheinlich dann noch gelesen, bevor ich ihn gelöscht habe.
Nein, ich hatte noch die Benachrichtigung.
Was macht ihr eigentlich morgens? Ich habe da geschlafen. Ich stelle mir das so vor, der Administrator von Animex, das Erste, was macht in der Früh PC hochfahren, gucken, was ist hier passiert und so.
Nee, das lag tatsächlich, da habe ich einen Bug entdeckt, nämlich, dass in der persönlichen Startseite die Benachrichtigung über neue Postings auch dann noch ist, wenn das Posting gelöscht wurde. Und deswegen hatte ich dann gesehen, 20 gelöschte Postings und das war dann, glaube ich, noch irgendwie so ein verräterischer Requeda-Nickname oder so und dann hatte
genau
ich mir schon,
war's.
Also dann muss ich auch nicht dass mehr nachschauen.
Dass der rausgeflogen ist, ist dann
auch ja, nach, da muss ich dann bei dem Nickname auch schon nicht mehr weiter über nachdenken, wer das denn gewesen sein könnte. Alles, was irgendwie mit Clamp oder Kraftwerk zu tun hat, geht dann meistens auf dieselbe Person zurück.
Ist derselbe Troll. Das ist natürlich schön, wenn man sich treu bleibt. Und
ja,
immer, ne?
Und das schon seit 7, 8 Jahren, ja.
Schön, schön.
Und ansonsten haben wir noch zwei andere Spezies, die das auch schaffen, immer wieder schön regelmäßig reinzukommen. Der eine ist ein Mobber und das andere ist einer, der halt versucht, immer das weibliche Geschlecht hier ein bisschen anzubaggern, aber ein bisschen sehr unter die Gürtellinie.
Okay. Also im Endeffekt sind da deine Aufgaben eher so Helpdesk-Sachen zu bearbeiten oder gehst du so richtig auch auf die Suche und guckst, ob alles okay ist so im Forum?
Also
was die Trolle, die letztgenannten Trolle angeht, da muss ich dann auch wirklich sagen, da geht es nicht bloß um Rausschmeißen, da muss man dann auch ins Fassesfall meine Strafanzeige stellen.
Richtig, also, also bei den zwei laufen glaube ich auch schon diverse Anzeigen. Ansonsten bin ich ganz normal im Forum unterwegs, gucken mal einfach, es gibt ja auch verschiedene Threads, die mich sowieso interessieren, dann lese ich mir die durch. Es gibt allerdings auch Sachen, die halt extrem auffällig sind, wenn zum Beispiel innerhalb von 10 Minuten 15 Threads von einer und derselben Person gemacht worden sind, da guckt man dann schon mal rein, was ist das? Weil das dann doch recht auffällig ist. Ansonsten, klar, das Helpdesk, kommen viele Anfragen rein, es wird auch viel gemeldet und es gibt halt verschiedene Positionen, wie man auf verschiedene Sachen aufmerksam wird.
Das machst du ja auch schon seit gut 10 Jahren oder fast noch länger.
Ja,
oder?
Ich bin also im Forum der dienstälteste Admin.
Also wie ich ja vorhin schon sagte, echt überall aktiv, ne? Da staunt man noch. Da machst du sonst nicht mehr viel anderes in deiner Freizeit im
Endeffekt. Das würde ich so nicht sagen. Also wie gesagt,
doch, du bist noch in deinem Verein.
Ich bin noch im Schützenverein. Ich mache selber Musik. Ich war ja auch hier jahrelang mit der Showgruppe Riosé noch unterwegs.
Ach stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Ja. Was ist denn aus denen geworden?
Die haben sich teilweise anderen Projekten angeschlossen. Also einige sind jetzt bei Chrysalis in dem Projekt mit drin.
Das sagt mir gar nichts. Aber gut, das war immer eine sehr flotte Gruppe. Also die haben viel Action auf der Bühne gehabt.
Und ansonsten haben sich da auch einige hier in The Dark Moon Project
übernommen. Okay, dieses Sailor Moon Filmprojekt.
Ja.
Naja, gut. Aber wie gesagt, also hier der Dirk ist hier gut dabei, wie wir alle sehen. Und dementsprechend sollten wir ihn allmählich wieder entlassen, an sein Tageswerk zu gehen. Oder auch seinen Flug nach Hause zu erwischen. Nachdem mal wieder der Nahverkehr hier nämlich nicht so zuverlässig ist, beziehungsweise irgendwas umgebaut wird. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall hier herzlich bei dir für die ganzen schönen Auszüge. Ja. Und ja,
wünschen. Bis zur nächsten Kassenprüfung.
Ja, bis zur nächsten Kassenprüfung.
Oder was sich sonst so ergibt.
Ja. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao. Ja, dann.